ARD.
Ich finde es gut, dass Sie den Raum für diese Gespräche geben. Mehr tun Sie aber tatsächlich nicht. Deutschland gibt nur den Raum und bringt sich sonst überhaupt nicht ein in diese Friedensgespräche.
So sieht Jan van Aken, der Vorsitzende der Linken, die Verhandlungen in Berlin und die deutsche Rolle dabei.
Wir sprechen über die wohl wichtigsten Streitpunkte, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und was wird aus den besetzten Gebieten.
Und wir sprechen über die russischen Einlagen in Europa, die sogenannten Frozen Assets in Höhe von 200 Milliarden Euro, die der belgische Finanzdienstleister Euroclear verwaltet.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 15. Dezember um 16 Uhr. In Berlin laufen den zweiten Tag in Folge Verhandlungen über eine Friedenslösung für die Ukraine. Wie ist da der Stand der Dinge, Constanze?
Also einen genauen Stand der Dinge haben wir nicht. Gestern wurde 5 Stunden verhandelt im Kanzleramt in Berlin. Präsident Zelensky, der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn und Berater von Donald Trump, Jared Kushner. Bundeskanzler Merz hat sich nach der Begrüßung gestern zurückgezogen. Er saß nicht mit am Tisch. Und für heute heißt es nur, die Verhandlungen sind beendet.
Ja, und von diesen Verhandlungen ist bis jetzt nichts nach außen gedrungen, oder?
Nein. Heute Vormittag gab es von ukrainischer Seite die Information, dass die Amerikaner am Tisch darauf drängen, dass die Ukraine bereit ist, den Donbass aufzugeben und dass die Regierung in Kiew dem aber keinesfalls zustimmt.
Und welcher Plan ist denn genau die Diskussionsgrundlage zurzeit?
Es gab ja den 28-Punkte-Plan aus den USA, dann den von den Europäern gemeinsam mit Zelensky veränderten und auf 20 Punkte verkürzten Plan. Und in der vorigen Woche hat dann die Ukraine einen neuen eigenen Plan an die USA übermittelt.
Und was ist aus diesem eigenen ukrainischen Plan bekannt?
Auch so gut wie nichts. Zelensky hat gestern vor Beginn der Berlin-Gespräche gesagt, die Ukraine besteht nicht mehr auf eine Mitgliedschaft in der NATO.
Das war doch aber eigentlich ursprünglich ein zentraler Punkt.
Ja, das steht sogar in der ukrainischen Verfassung, dass das Ziel ein NATO-Beitritt ist.
Und es war ja auch eine zentrale Forderung Russlands, dass das eben nicht passieren soll, ein NATO-Beitritt der Ukraine.
Genau. Und Zelensky sagt nun, okay, dann eben nicht. Der Plan wurde sowieso auch nicht von allen NATO-Mitgliedern unterstützt. Keine Ahnung, wen er da jetzt genau alles meint. Und die Ukraine wäre auch mit einem Kompromiss zufrieden, also wenn es anstelle einer Mitgliedschaft ähnliche Sicherheitsgarantien der EU und der USA gibt.
Okay, das könnte man also eventuell ausräumen.
Ja, aber diese Sicherheitsgarantien, die sind halt auch total unklar. Was bedeutet das denn genau, solche Sicherheitsgarantien? Wir hören mal, was der Politologe Thomas Jäger dazu sagt. Mit dem haben heute die Kollegen von NTV gesprochen.
Wenn es Sicherheitsgarantien gibt, die wirksam sein sollen, dann würde das erstens voraussetzen, dass eine intensive militärische Kooperation auf Dauer gestellt ist. Und das wird nicht gehen ohne die Stationierung von Truppen aus europäischen Staaten in der Ukraine. Und das will Russland nicht zulassen. Wenn man das nicht macht, dann ist hier schon die Frage, wie wird am Ende überhaupt die Fähigkeit sein, einen mutmaßlichen russischen weiteren Angriff, denn um den geht es ja, abzuwehren. Und es kommt das Problem hinzu, dass die Intentionen von Staaten sich relativ rasch ändern können. Wir beobachten das ja seit einigen Monaten in den Vereinigten Staaten, wo auf einmal eine 180-Grad-Wende gegenüber der Ukraine und Europa vollzogen wird. Also wie sichert man sich dagegen ab? Gar nicht, ist die Antwort.
Also keine Sicherheitsgarantien für die Sicherheitsgarantien. Das klingt nach einer ziemlich vertrackten Lage.
Ja, wobei es sagt sich immer schon so schnell dahin, Sicherheitsgarantien.
Genau, und ganz konkret hat sich da auch nochmal Jan van Aken, der Vorsitzende der Linken, geäußert heute. Der hat sich, wie wir ja vorhin gehört haben, zu den Verhandlungen in Berlin geäußert. Und ich sag's mal so, er bringt beim Thema Sicherheitsgarantien ein paar kreative Ideen in die Debatte.
Für mich ist entscheidend hier bei den Sicherheitsgarantien, dass wir da mal breiter drauf gucken müssen. Es wurde immer nur über NATO geredet oder jetzt als nächsten Schritt, naja, dann vielleicht nicht Ukraine in die NATO, sondern NATO-Soldaten in die Ukraine. Ich finde das zu eng gefasst. Wir brauchen ganz andere Ideen, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass Russland einem Vertrag zustimmt, wo dann Tausende, Zehntausende NATO-Soldaten direkt an der russischen Grenze stehen. Ich finde eine sehr gute Idee, dass wir einen UN-Sicherheitsratsbeschluss bekommen mit UN-Blauhelmen. Und wenn bei diesem Blauhelm auch chinesische Blauhelme mit dabei sind, die die Waffenstillstandslinie kontrollieren, dann ist das auch eine materielle Sicherheitsgarantie für die Ukraine, um nur eine Idee zu nennen. Also da muss sich der Blick weiten.
Gut, so viel dazu zum Thema Sicherheitsgarantien. Dann bleibt hier aber noch die Forderung nach Gebietsverzicht und die ist offenbar noch schwieriger.
Da geht es um den Donbass. Und der Donbass, der macht knapp 10% des ukrainischen Territoriums aus. Es sind die Regionen Donetsk und Luhansk. Das Gebiet ist bekannt für Bergbau und Industrie. Ich erinnere mich noch, wie ich als Schülerin im DDR-Geografieunterricht immer schön in die stumme Karte die Symbole für Eisenerz und Maschinenbau eingezeichnet habe, da in der Gegend Donbass. Und zuletzt wurden dort auch seltene Erden entdeckt, vor allem Lithium und Titan. Und beides sind ja Rohstoffe, die total wichtig sind und begehrt für die Industrie des 21. Jahrhunderts.
Ja, wir wissen ja auch, das ist ein Gebiet, an dem auch die USA ein Interesse haben. Die Trump-Regierung ist ja ohnehin eine, ich sag mal, eher am Geschäft orientierte Regierung.
Dealmaking, ne? Das ist auf alle Fälle richtig, ja. Ich möchte aber auch hier auch noch mal Jan van Aken anbringen und seine kreativen Lösungen, die hat er nämlich auch für die Besetzung. Gebiete.
Ich bin da an dem Punkt relativ gelassen. Das lautet immer in der Berichterstattung so, als ob das der entscheidende Knackpunkt ist. Das ist er natürlich auch für beide Seiten, aber gerade für Gebietsfragen gibt es wahnsinnig viele kreative Lösungen in Friedensverhandlungen. Wenn Sie sich allein nur mal Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg angucken, das Saarland, 10 Jahre lang war völlig unklar, was mit dem Saarland ist. Das war mal französisch, das war mal eigenständig, jetzt gehört es zu Deutschland. Und genau solche kreativen Lösungen mit, ich weiß nicht, UN-Mandat, mit was weiß ich nicht, vorübergehender gemeinsamer Kontrolle, was auch immer. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann ist immer noch unklar, was in 20 Jahren mit den Gebieten ist, aber erstmal wäre das der Weg frei für einen Waffenstillstand. Also da bin ich optimistisch, dass was geht.
Dann jetzt nochmal zurück zu den Verhandlungen in Berlin. Deutschland sitzt ja gar nicht mit am Tisch derzeit. Das haben wir auch eingangs von Jan van Aken gehört. Den Vorwurf, dass Deutschland sich nicht genug einbringt. Welche Rolle spielt der Bundeskanzler denn jetzt überhaupt dabei?
Ich würde sagen, in erster Linie eine vermittelnde Rolle. Und wir lassen mal unseren Korrespondenten in Berlin, Markus Sambale, sprechen und ihn diese Frage beantworten, welche Rolle er spielt. Der hat es eigentlich ganz schön zusammengefasst.
Er hat entscheidend dafür gesorgt, dass diese ganzen internationalen Treffen heute hier in Berlin stattfinden. Geholfen hat sicher, dass Merz persönlich trotz aller Differenzen einen ganz guten Draht zu Donald Trump aufgebaut hat. Wenn es brennt und Merz anruft, dann kriegt er Trump tatsächlich ans Telefon. Ist keine Selbstverständlichkeit. Und Merz hat auch immer den Kontakt zu den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs gesucht. Vor allem zu Frankreichs Präsident Macron, aber auch zum britischen Premierminister Starmer. Großbritannien als wichtiges Land eingebunden, obwohl die nicht mehr in der EU sind. Manchmal hat es auch geknirscht, wenn sich die polnische oder italienische Regierung übergangen fühlten. Aber heute sind die wichtigen europäischen Länder alle hier in Berlin an Bord. Das kann sich der Bundeskanzler als sein Verdienst anrechnen.
Und es geht Merz auch noch um mehr. Er treibt nämlich maßgeblich den Plan voran, dass das eingefrorene russische Vermögen, in der EU eingefrorene russische Vermögen, für die weitere Ukraine-Hilfe genutzt wird.
Mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gemeinsam, oder?
Ja, aber momentan sieht es nicht so aus, als ob diese Idee einfach so umgesetzt werden kann. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat gerade heute erst gesagt, die Diskussion um die Nutzung dieser eingefrorenen russischen Vermögen oder dieses eingefrorenen russischen Vermögens, die Diskussion darüber, die werde zunehmend schwieriger sogar. Man habe ja aber noch ein paar Tage Zeit bis zum EU-Gipfel Ende der Woche, wo man dann laut Kaja Kallas unbedingt mit einem Ergebnis dazu enden will.
Und worum geht's dabei nochmal? Was ist der Plan genau?
Es geht darum, die rund 200 Milliarden Euro, die es an russischem Vermögen in der EU gibt, dieses Geld zu nutzen, um die Ukraine zu unterstützen. Das haben wir gerade gehört. Der Plan ist, die in Brüssel ansässige Gesellschaft Euroclear leiht der EU das Geld und die EU verleiht das Geld dann weiter an die Ukraine.
Vielleicht ganz kurz nochmal, was sind die Bedenken dabei und von wem kommen sie?
Bedenken hat vor allem Belgien. Dort sitzt nämlich Euroclear und Belgien befürchtet, dass Russland das natürlich nicht einfach so geschehen lässt und sich rechtlich wehrt und auch finanziell. Auch Italien hat übrigens Bedenken und auch Spanien.
Und was sagen die?
Da sagen Politiker, wenn man das russische Vermögen, das in der EU liegt, einfach so beschlagnahmt, dann beschädigt das die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union Und es gefährdet auch den Finanzstandort Europa. Also das Signal wäre dann ja auch für andere Staaten, okay, unsere Einlagen sind nicht sicher, wenn etwa das politische Verhalten von Land oder Regierung XY der EU-Kommission nicht passt, dann wird das Vermögen eingezogen. Das ist natürlich aus deren Sicht absolut inakzeptabel.
Und was ist in Deutschland? Also die Bundesregierung, die unterstützt ja jetzt diesen Plan.
Da ist der Grund natürlich auch die derzeit super angespannte Haushaltslage. Für das kommende Jahr, für 2026, sind für die Ukraine 11 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt eingeplant. Und nicht nur für 2026, das soll jedes Jahr so weitergehen. Gleichzeitig geht es innenpolitisch heiß her um die zukünftige Finanzierung der Rente, der Pflege. Die Krankenversicherungsbeiträge steigen, für die Sanierung von nicht mehr befahrbaren und dringend austauschpflichtigen Brücken.
Ja, zum Beispiel hier heute ganz aktuelles Beispiel, die S-Bahn-Brücke Holstenstraße in Hamburg-Altona.
Ja, genau. Für die Sanierung von diesen Brücken und Straßen, für diesen ganzen Sanierungsstau, wie es ja schon heißt, werden unfassbar hohe Kredite aufgenommen. Dazu kommt die Wirtschaft lahmt. Die bis dato sicher geglaubten Industriearbeitsplätze gehen in, wie ich finde, beängstigendem Maße verloren. Und ja, wie will man das alles bezahlen? Und vielleicht ist es auch ein bisschen... Wie will man das alles den Leuten erklären, dass man da jetzt 11 Milliarden Euro in die Ukraine steckt?
Die man auf alle Fälle unterstützen möchte, aber ja, die auch einen riesigen Korruptionsskandal laufen hat. Jetzt nochmal zurück zu den Russen und ihrem Vermögen in der EU. Die Russen, also Russland, die werden das ja nicht einfach so hinnehmen, oder?
Nein, und sie tun es auch jetzt schon nicht. Sie haben jetzt schon die belgische Firma Euroclear verklagt. Die russische Zentralbank hat ihren Forderungen, also ihrer Klage, jetzt auch eine Hausnummer gegeben. Und zwar lautet die Klage auf mehr als 18 Trillionen Rubel. Das sind etwa 195 Milliarden Euro. Das ist in etwa die Summe, die Euroclear verwaltet an russischem Geld. Übrigens, Frankreich hat auch russische Einlagen in Milliardenhöhe. Aber um die geht es jetzt erstmal nicht.
Gut, aber jetzt bei dieser Klage, das Geld, das ist ja noch gar nicht weg, oder? Was ist denn also die Grundlage dafür, dass geklagt wird?
Weg ist es nicht. Es heißt, dass es jetzt erstmal dauerhaft eingefroren ist. Es wurde in der vergangenen Woche von EU-Seite so entschieden, das russische Geld dauerhaft einzufrieren. Und die russische Zentralbank hat vor einem Gericht in Moskau geklagt, gegen den Verwalter in Brüssel. Also ich meine damit übrigens das Belgien Brüssel, also in dem Fall die Hauptstadt von Belgien und nicht Brüssel als EU-Sitz. Das nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Aber jedenfalls wegen, die Klage läuft auf, wie es heißt, illegalen und auch verlustbringenden Handlungen von Euroclear, aber auch mit den nun offiziell von der EU-Kommission erwogenen Mechanismen zur Nutzung des russischen Vermögens. So sagt es die russische Zentralbank, so schreibt sie es auf ihrer Website.
Gut, wobei, das ist ja heute Abend gar nicht auf dem Tisch, sondern über die Frozen Assets, heißen die ja auch, wird auf EU-Ebene Ende der Woche gesprochen. Und sicher wird das hier dann auch bei uns im Podcast behandelt.
Nun, ich denke schon, dass das Thema heute Abend doch noch aufgeworfen wird, denn am Abend kommen in Berlin dann Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Starmer, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, NATO-Generalsekretär Rutte, die kommen in Berlin zusammen mit Bundeskanzler Merz und die italienische Regierungschefin Meloni, die kommt auch dazu und die hat ja keine so unbedeutende Rolle. Zum einen, weil sie einen guten Draht zu Donald Trump hat und die auch durchaus kritisch ist gegenüber der Nutzung dieser russischen Einlagen. Aber trotzdem ist sie pro Unterstützung der Ukraine immer gewesen.
Im Moment, da hat Selenskyj ja noch Termine im Wirtschaftsministerium und am Abend dann wird er sich mit den von dir eben genannten Staats- und Regierungschefs zusammensetzen in Berlin. Ob die amerikanische Delegation da noch dabei sein wird?
Ja, da ist unser Stand auch. Wir wissen es nicht.
Und das war Krieg und Terror, heute mit einer monothematischen Ausgabe zur Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.